herzliches Willkommen hier zum KI News Talk mit Gerald Lemke und Christopher Meil. Wir beide haben das Buch Smartes Marketing mit KI geschrieben und betreiben das Portal ki-toolparty.de. Und hier erfährst du die aktuellen News zur künstlichen Intelligenz im Marketing, Kommunikation und Vertrieb.
Okay, 3, 2, 1. Ein herzliches Willkommen hier heute zu einer neuen Folge der KI-Tool-Party. Wir beschäftigen uns mit KI-Tools und den Auswirkungen auf unser Business und auch auf die Gesellschaft. Und wir haben heute ein ziemlich abgefahrenes Zukunftsthema. Es geht um KI-Agenten und KI-Bots. Das ist ja nun auch so der aktuelle Trend, und aktuelle Studien um den Jahreswechsel haben auch gezeigt, dass das für 2026 das absolute Topic-Thema ist. In diesem Jahr wird sich zeigen, wohin sich die Reise entwickelt zu diesem Thema. Die technischen Voraussetzungen sind vorhanden und darüber wollen wir sprechen heute. Genau, und da sowohl der Christopher als auch ich jetzt nicht da die super, 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 super Experten sind, die den ganzen Tag mit dem Zeugs herumfummeln, aber damit natürlich arbeiten und auch weiterentwickeln, haben wir einen super Gast heute, nämlich den Andreas Mertens aus Wiesbaden. Andreas, ich grüße dich, wir grüßen dich sehr.
Ja, hallo Gerald, hallo Christopher, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Andreas, wir müssen natürlich auch sagen, dass wir uns jeweils alle schon seit vielen Jahren kennen, muss man sagen, und wir auch hier und da in Projekten gemeinsam hören, und deswegen kennen wir dich als, sag ich mal, Zukunftsmacher und vielleicht auch Visionär schon sehr, sehr gut, glaube ich, wenn das dich richtig beschreibt, aber du kannst und sollst natürlich dich gerne selbst vorstellen und sagen, was du so treibst.
Ja, gerne, gerne. Ja, ich der Geschäftsführer der Avameo GmbH und komme aus der Informatik, bin sehr stark von der mit der Informatik verwurzelt und habe mich schon sehr früh mit KI beschäftigt. Und wie wir ja alle wissen, hat sich das in den letzten Jahren dramatisch verschärft, in verschiedenen Bereichen mit gesellschaftlichen Impacts. Und ja, wir starten halt jetzt mit der Avameo ziemlich, ziemlich, ziemlich durch und nutzen alle Chancen, die es da gibt im Bereich Assistenten und Agenten. Und das macht richtig, richtig Spaß, wo es jetzt Fahrt aufnimmt und wo jetzt zunehmend auch erkannt wird, was die Vorteile sind und nicht nur die Ängste in der Gesellschaft.
Genau, wir wollen ja nicht über die Ängste heute alleine sprechen, sondern natürlich auch über die Chancen und vor allem auch das Thema der aktuellen technischen Entwicklung auch versuchen, so ein bisschen einzuordnen, ne? Das ist, glaube ich, was man hier mitnehmen kann, damit jeder für sich entscheiden kann, okay, ist das ein Thema für mich oder lasse ich da die Finger von und komme in 10 Jahren nochmal wieder.
Exakt.
Ja, ich denke, okay. Ursprung war ja von dem Ganzen das Thema Open Claw. Früher hieß es auch noch Moltbot. Dann gab es, glaube ich, auch Claudebot, hieß es auch mal kurz noch. Also da gab es so einige Namensverschiebungen, aber jetzt heißt es OpenClaw. Und OpenClaw ist ja ein persönlicher Agent, der auf Open-Source-Basis läuft. Soweit ich weiß, ist der Peter Steinberger, der das Ganze initiiert und kreiert hat, ein Österreicher. Und das ist was total, sage ich jetzt mal, in den KI-Kreisen viral gegangen ist, dieser Open Claw, diese Open Claw oder Agenteninstanz. Und ja, diese Agenteninstanz hat quasi auch ihr eigenes Austauschnetzwerk bekommen. Das Moltbook heißt das Ganze, ist quasi wie Facebook oder vom Namen so ein bisschen wie Facebook angelehnt. Und dieses Moltbook ist nichts anderes als quasi eine Art Facebook für Agenten, und zwar für Agenten auf Basis eben von dem Open Claw. Und die unterhalten sich da, also ähnlich wie in einem Reddit-Forum, tauschen die sich aus zu allen möglichen Themen. Und ja, wenn man sieht, entsteht da quasi so eine Art KI-Subkultur von Maschinen, die sich unterhalten. Und deswegen auch die Einladung an Andreas, denn er beschäftigt sich schon länger so mit dem Thema Kultur und KI und hat da auch ein Projekt schon bereits im letzten Jahr initiiert. Und ich denke, Andreas, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drüber berichten, weil ich denke, damit haben wir halt hier jemand an den Tisch geholt, der zu dieser neuen Entwicklung schon Erfahrung mitbringt, weil er sie quasi schon letztes Jahr angedacht oder durchdacht hat.
Ja, danke. Ja, extrem spannend. Im letzten Jahr saß ich bei einem Bier mit dem Dr. Wolfgang Balzer zusammen, ein guter Buddy von mir aus Wiesbaden. Und Wolfgang fragte mich, du, wie lange wird es denn noch dauern, bis wir eine Alien-Subkultur mit KI modellieren können? Und da dachte ich so, lass uns doch mal da einfach eine Alien-Kultur bauen. Und da haben wir so beim Bier ein bisschen mit ChatGPT rumgespielt und hatten relativ schnell ein handelndes Alien mit einer Alien-Kultur im Hintergrund, aber natürlich ziemlich draft und ziemlich schnell modelliert. Ja, und daraus ist das Projekt genesis.de entstanden. Wo wir uns jetzt ernsthaft beschäftigen, was macht eine Kultur aus und lässt sich das über eine KI modellieren und entwickeln. Und die erste Frucht, die wir da jetzt ausgebaut haben, sind auch die Modellierung von Personas, also KI-basierte Personas mit historischem Kontext. Also wir haben Dalai Lama, wir haben Sokrates, wir haben aber auch lebende Zwillinge sozusagen, auch von den Kollegen gibt es ein paar. Und diese Personas kann man sich jetzt bis zu 5 Stück zusammen als Beraterstab zusammenklicken, sage ich mal, und kann zum Beispiel Dalai Lama mit Sokrates und Putin in einen Dialog schicken, mit einer Frage, die man selbst stellt. Aber wenn man schon immer mal interessante Persönlichkeiten für sich ins Rennen schicken wollte und zuschauen wollte, was würden die denn zu meiner Fragestellung sagen? Also quasi intelligente historische Persönlichkeiten und lebende Persönlichkeiten mischen entlang meiner Fragestellung. Und das ist dialoge.genesis.de, kann man ausprobieren, ist ein Kunstprojekt. Und das ist schon recht spannend gewesen, was wir da gemacht haben. Und da in dem Forschungslabor experimentieren wir auch weiter.
Wenn man so ein bisschen Analogie jetzt hier bildet, könnte man ja sagen, dass ja so ein bisschen wie jetzt Albert Einstein oder auch Dalai Lama ihren persönlichen Agenten, der ihre Person abbildet, da hinschicken und da eben dann Gespräche geführt werden, oder? Wenn man jetzt so ein bisschen zu diesem Moldbook so eine Analogie bilden würde.
Genau. Ja, also es sind selbstständige KI-Agents, die reaktiv sind mit dem Persona-Wissen und dem Persona-Verhalten.
Ja, ich denke, der Unterschied ist halt hier nochmal, was bei dir ja auch ein spannender Ansatz ist, dass ich quasi eine Fragestellung reingeben kann und dann die Personas, die künstlichen, sich darüber unterhalten. Das ist ja beim Moldbook jetzt, glaube ich, nicht so der Fall, sondern die werden einfach da reingeschickt und dann fangen die an, sich zu unterhalten. Und hier ist es ja
Absolut.
so, dass der Mensch quasi noch so eine Art, ja, Ursprung für die Unterhaltung ja mit reingibt.
Absolut, genau. Also ich habe eine interessante Fragestellung, möchte mich inspirieren lassen, wie man das ja auch im Physischen schon kennt, ne? Also im Dialog oder im Trialog bekommst du ja Impulse von Persönlichkeiten und aus dem Dialog, Trialog entwickeln sich dann neue Ideen und ich habe das anfangs eigentlich nur genutzt, um mich neu zu inspirieren. Also natürlich im Zwiegespräch mit ChatGPT mache ich das schon extrem lang, ne? So als so ein One-to-One. Aber wenn du halt nochmal zwei, drei Charaktere hast und definierst die auch, dann kriegst du nochmal ein ganz anderes Feedback sozusagen von deinen virtuellen Buddies. Und ja, dadurch, wen du dir aussuchst, hast du ja auch schon eine gewisse Intention. Ne? Nehme ich einen Trump, nehme ich einen Putin, nehme ich eine Greta Thunberg oder ja, wo man bis jetzt aufpassen muss, sind mit anderen Markeninhabern, da sind wir ein bisschen vorsichtiger. Deshalb ist das auch ein Kunstprojekt, als Kunstprojekt definiert und so ein bisschen aufpassen an der Stelle.
Die meisten Menschen, die haben ja so, sag ich mal, Respekt, wenn sie irgendwie so KI-Agenten oder so etwas hören, ne? Weil ja dann in den Medien häufig kolportiert wird, das sind halt irgendwelche, wie auch immer, maschinell angehauchte Teile, die selbstständig, autonom denkend Handlungen vollführen, die wir Menschen nicht mehr kontrollieren können. Was ist denn da so der aktuelle Stand, Andreas? Also, was wird jetzt in diesem Moldbook beispielsweise, in diesem Netzwerk für AI-Agents denn dort so kolportiert? Wohin geht die Reise?
Naja, es ist ja auch an den Moldbot angeschlossen, ein selbsthandelnder Agent, den ich auf meinen Desktop loslassen kann, was extrem spannend ist, wenn es darum geht, automatisiert noch Tätigkeiten verrichten zu lassen. Wir experimentieren auch gerade mit dem Moldbot oder OpenClaw an der Stelle. Im Moment bauen wir die halt noch in Sandboxes, weil natürlich muss man schauen, wird da vielleicht was von dem Agent getan, was du nicht willst. Ne? Das ist so der aktuelle Stand. Und in anderen Bereichen sind wir ja schon so weit, dass wir die kontrollierten Agenten schon längst orchestrieren. Also wo ganz klar ist, die haben ihre Handlungsgrenzen. Da nutzen wir das schon längst. Ne? OpenClaw ist natürlich recht frei und recht vielfältig. Wie wir ja wissen, je mehr Freiheitsgrade du gibst, desto mehr kann natürlich auch schiefgehen. Aber die Kaskadierung von Agenten nutzen wir bereits auch in der Softwareentwicklung. Ne? Also, aber mit einem ganz klaren Fokus, der dann kontrollierter ist.
Okay, also man kann das natürlich kontrollieren, das ist ganz klar. Wenn man jetzt natürlich in der Entwicklung ist, so wie du es ja auch bist, dann klar sind die Grenzen natürlich niedriger, ne? Wo siehst du denn so für, ich sag mal, den Otto Normalverbraucher oder für den so typischen Mittelständler mit 25 Mitarbeitern so die Chancen und die Grenzen? Muss der jetzt irgendwie so Angst haben, dass wenn er jetzt den KI-Agenten reinholt, dass der dann seine ganze Administration steuert und damit krummes Zeugs macht? Oder wie sieht das aus?
Da muss ich daran tasten und es gibt natürlich ja auch zunehmend kommerzielle Anbieter, die natürlich dann auch irgendwo in der Haftung sind oder die ein erhöhtes Interesse haben durch eine Qualitätssicherung, dass eben nichts schief geht. Die aktuelle Geschwindigkeit setzt aber natürlich extrem viele, gerade Mittelständler, unter Druck, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und von daher denke ich, kommt da keiner drum herum. Man muss halt schauen, wie näher ich mich diesem Thema an, und wie baue ich auch vor allen Dingen mein Wissen auf, um die Sachen sinnvoll einzusetzen und um auch Schäden zu verhindern. Ne? Also so sehe ich das. Ja, also aufmerksam, bewusst experimentieren, sich diesen Dingen auch eröffnen. Also wir kennen Fälle, da sind Dinge kaputt gemacht worden durch Agenten. Da hilft ein Backup. Und da kann man sagen, immer gucken, dass man ein Backup hat und zurückspielen kann. Wenn allerdings jetzt Informationen von einem privaten System geleakt werden in das Bot-Netzwerk, dann ist die Information draußen. Da hilft ja halt kein Backup. Ne? Da muss man dann schon sich damit beschäftigen, was nutzt man da eigentlich? Vielleicht fängt man an, Erfahrungen zu sammeln in einer Umgebung, wo noch nicht so viele vertrauliche Informationen drin sind. Und ansonsten am besten Experten mit hinzuziehen, die einem da beraten und helfen und auch das Wissen vermitteln. Christopher ist ja da auch richtig gut unterwegs mit seinen Schulungen auch. Also da halt einfach Leute mit an Bord nehmen, die sich schon ein bisschen länger oder von der Geburtsstunde 1 oder 0 damit beschäftigen.
Also ich denke, ganz gut wäre vielleicht auch so, sich langsam erstmal ranzutasten. Also ich würde mal sagen, so ein Agent Light ist ja eigentlich ein GPT, wenn man so will. Ein
Ja, klar.
GPT ist ja so die allereinfachste Form erstmal für sich so eine Art, ja, spezialisierte kleine KI aufzubauen, die etwas macht oder zumindest Auskunft gibt in einem bestimmten Feld. Und die kann ich ja auch mit Funktionen ausstatten, von der Bildgenerierung bis zur Datenanalyse, sogar darüber hinaus, dass sie andere Funktionen auf einem Server oder ähnlichem über Funktionen andockt und oder über eine API andockt. Also insofern glaube ich, wäre das ein ganz gutes Einstiegsfeld. Also wenn ich jetzt gerade so aus der Schulungsperspektive oder auch so aus der Workshop-Perspektive denke ich, ist so der Weg, um sich da ranzutasten, wäre so ein GPT aus meiner Sicht, oder wenn ich jetzt mit Gemini nehme, Gem oder eher die anderen, jeder hat da ja so seine eigene Bezeichnung für die persönlich ausgestalteten Instanzen. Das wäre ein ganz guter Einstieg. Aber spannend wird es natürlich, und deswegen glaube ich, ist OpenClaw auch so erfolgreich jetzt geworden, wenn ich halt nicht nur ein System habe, was mir Rede und Antwort steht, zu Fragen, also mir nicht nur Text ausgibt, sondern tatsächlich auch so in die Handlung geht, im Sinne von, es macht mir einen Kalendereintrag neu oder es fragt meinen Kalender ab, schreibt dann 10 Leute an, um Termin abzustimmen, und aufgrund der Rückmeldung macht es dann einen finalen Kalendereintrag und solche Dinge. Da wird es halt richtig spannend, weil dann bewegen wir uns halt aus meiner Sicht so in die Ecke des virtuellen Assistenten, der eben auf KI-Basis dann arbeitet und der auch wirklich so die Handlung ausführen kann eines virtuellen Assistenten.
Spannend finde ich halt auch noch, was passiert eigentlich mit der Information, die nach draußen geht in dieses Moldbook. Und kann das, wenn das jetzt Informationen hat von den Maschinen, auf denen die Agenten laufen, ist die Frage, ob das auch neues Trainingsmaterial ist. Ne? Ja, auch hier Informationen, neue Informationen von den Maschinen, von Menschen auch reinkommen. Und ich denke, was auch noch ganz spannend ist, die Bots können ja im Hintergrund auch durch verschiedene LLMs geprägt werden. Und wenn wir schauen, ich habe ja nicht nur OpenAI aus dem US-amerikanischen Raum, ich habe ja auch aus dem europäischen Raum, aus dem japanischen Raum, aus dem israelischen Raum, aus dem russischen Raum, ich habe DeepSeek. Und wenn du jetzt halt diese Agenten aufeinander loslässt, haben die ja alle ihr eigenes Trainingsmaterial, und die Dialoge erzeugen ja wieder was Neues. Und dann vermischt das Ganze. Da sind wir dann bei diesem Thema, kann sich KI selbst weiterentwickeln? Ja, also, und das
Ja, das stimmt. Das ist echt ein sehr interessanter Aspekt. Ich habe neulich ein Paper von einer Studie gelesen, fand ich auch sehr interessant. Die Idee war, dass man quasi durch die Anweisung an die KI, die Antwort in einer anderen Sprache zu durchdenken und dann durchaus auch wieder in meiner gewünschten Sprache zu antworten, aber das den Denkprozess in einer anderen Sprache zu machen, dass die KI mit kreativeren Ideen um die Ecke kommt, weil sie durch die Sprache halt auch die Kultur der einzelnen Nationen innehat sozusagen oder mit berücksichtigt und dadurch diversere und also durchaus umfassender, interessantere und kreativere Ideen zurückbringt. Und das wäre ja auch so ein bisschen, was du jetzt ansprichst, dass man eben mit verschiedenen Modellen durchaus auch wieder schon unterschiedliche Charakterfärbungen hat dann von den verschiedenen Agenten, oder?
ja, also im Moment tatsächlich, wenn du heute unseren Trump auf Genesis mit unserem Putin auf Genesis aufeinander loslässt, ist der Putin tatsächlich amerikanisiert, weil wir dann OpenAI haben. Aber wir haben noch eine andere Plattform, die a42i.de. Dort zeigen wir zum Beispiel den Zugang zu den ganzen weltweiten LLMs, ne? Und es gibt russische Open-Source-basierte LLMs. Und das ist so ein Experiment, das steht bei uns jetzt gerade noch an, dass wir dem unseren virtuellen Putin ein russisches LLM geben, und ja, einen amerikanischen Vertreter oder einen Michael Jackson beispielsweise, der kriegt dann halt ein OpenAI-basiertes LLM. Also das sind so Spiele, die wir jetzt gerade machen, ne? Und natürlich haben wir noch europäische Vertreter, Aleph Alpha und Frankreich ganz stark. DeepSeek, China, wo du ein bisschen die andere Kulturkreise adressierst.
Ja, das ist sehr interessant, ja, dass letztendlich das einzelne LLM, also das einzelne Sprachmodell, aufgrund seiner nationalen Herkunft, seines Produktionsorts, auch die kulturelle Färbung da deutlich
Absolut,
mitbringt,
absolut.
ja. Und also es gibt ja auch ein Schweizer LLM. Also im Prinzip wird es ja Sinn machen, wenn du jetzt eine Persona hast, die ist gebürtig in der Schweiz und da auch aufgewachsen oder so, dass du am besten dann das passende LLM dann in den Hintergrund legst, um die Persona möglichst ja detailgetreu zu modellieren. Also wahrscheinlich kann die Persona dadurch besser modelliert werden, wie jetzt durch ein LLM, was eben aus Amerika kommt, aber eine Person darstellen soll, die in der Schweiz aufgewachsen ist und lebt. Ja.
Ja, ich meine, du hast ja in kritischen oder konfrontativen Situationen, Dialogen, passieren ja Dinge und Entscheidungsprozesse, die aufgrund von Wertesystemen und Kulturen geschehen. Und für uns ist das im Bereich der Szenariotechnik, sagen wir mal, so eine Art Simulation auf Basis von LLMs. Also auch einfach Dinge mal durchzuspielen, wie könnten sie eskalieren oder wie kannst du durch Interdisziplinarität beispielsweise auch neue Kreativitätsprozesse für dich nutzen. Wir haben Stephen Hawking haben wir, glaube ich, auch schon. Ne? Wir haben Philosophen abgebildet, weil da wird es ja spannend, ne? Wenn du nicht in deiner eigenen Suppe und Domäne unter Juristen, Mediziner oder Informatiker rumschwurbelst, sondern wenn du diese Domänenvermischung machst, dann, also das ist zum Beispiel auch, das ist meine persönliche Erfahrung, dann wird es ja richtig spannend erst, ne? Also wenn ich mich jetzt mit einem Informatiker unterhalte, ja, okay, das ist so irgendwie. Ja, er hat mehr Erfahrung, aber wir haben ja die gemeinsame Sprache. Aber mit dem Juristen zu sprechen, mit einem Mediziner oder mit einem Philosoph, das finde ich eigentlich oft sehr bereichernd. Und jetzt kann man die aufeinander loslassen und beobachten. Oder auch spannend, on demand reinspringen als Mensch. Also das ist auch so ein Thema, was wir als nächstes mal ausprobieren. Also so eine Art hybride Variante.
Ich meine, die Studienlage finde ich ja auch ganz interessant, wenn man so ein bisschen, also mir fällt dazu die Studie ein, dazu haben wir mal eine extra KI News Talk Sendung auch gemacht, Gerald. Ich glaube, mit dem David Jeckler sogar. Da ging es um die Studie vom Ethan Mollick von Procter und Gamble, wo die quasi Teams gebildet haben, wo ein Teammitglied auch die KI war und die KI dann mit zugearbeitet hatte. Und da in der Studie auch rauskam, dass die Teams, die mit KI noch zusätzlich gearbeitet haben, als sozusagen zusätzliches Teammitglied deutlich besser und erfolgreicher waren. Und das ist ja, geht ja eigentlich auch hier so ein bisschen in die Richtung. Also du könntest ja, wenn ich jetzt deine Lösung, Andreas, nehme oder euer Kunstprojekt, wäre ja denkbar zu sagen, Team plus Team, also nicht Team plus eine KI-Instanz, also nur ein Personen-KI, sondern in dem Fall Gruppen-KI, die ich zu dem anderen Team dazu tue.
Ja klar. Du hast ja auch, also wir arbeiten im normalen physischen Bereich schon sehr lange. Also in der Pandemie waren wir gezwungen, unsere Berater, die sehr stark remote arbeiten, die Verbindung nicht zu verlieren. Und dann haben wir ein Instrument aus der kollegialen Beratung verwendet und haben ein Kommunikationsformat entwickelt, das heißt der Avamio Diamond. Und da haben die Kollegen sich beraten auf Augenhöhe. Also wir haben keinen externen Berater genommen für Problemstellungen, sondern auf Augenhöhe sind die Leute im Rahmen eines kollegialen Beratungsprozesses in verschiedene Themen reingegangen. Und das kannst du natürlich jetzt auch hybrid machen und kannst dir auch so virtuelle Kollegen holen im Rahmen der kollegialen Beratung, um also Feedback zu bekommen, um in Reflexionsprozesse reinzugehen. Und das halte ich für extrem spannend. Was das Schöne ist, an einem KI-Agenten, es gibt eine gewisse Anonymität und ich weiß, der KI-Agent hat keine Psychologie, er will mich wahrscheinlich nicht über den Tisch ziehen, wie meine Nasenfaktor ist, der spielt da keine Rolle. Ich habe habe da einen Kollegen, ja, und das gibt eine gewisse Anonymität, die wodurch eine gewisse Barriere auch nicht da ist, sich mit verschiedenen Themen anzuvertrauen, ne? Und so, da bin ich mal gespannt, was da so passiert. Ob schon man, glaube ich, da auch, ja, also auch aufpassen muss. Ja, wenn die, ja, die der KI ist es egal, wenn sie dir nicht irgendwo reintreibt, jetzt psychologisch, ja, so als Gesprächspartner. Aber das ist ja auch ein aktuelles Thema, was wir da haben. Wie lassen sich dann Leute im Dialog von KI negativ beeinflussen? Also das wird total spannend auch gesellschaftlich. Und ich finde es auch ganz, deshalb finde ich es ganz gut, dass ihr hier diese Formate auch macht, um sozusagen in die Gesellschaft diese die Konfrontation, die Auseinandersetzung mit KI einzubringen. Das finde ich mega.
Also aus meiner Sicht könnte ja der Ethan Mollick diese Studie mit Procter & Gamble irgendwann mal wiederholen, denke ich mal. Wahrscheinlich sogar jetzt wäre schon möglich, dass quasi das weitere KI-Teammitglied ein KI-Teammitglied ist, was Fähigkeiten hat und tatsächlich Aufgaben auch übernehmen kann in dem Team. Also dass man sagt, ja, den Open Claw, den schicke ich jetzt weg, der macht jetzt dies und das und dann kommt er wieder und dann ist es erledigt. Also das wäre ja quasi so die Fortführung dieser Studie. Das wäre so ein bisschen, glaube ich, wo wir gerade auch an dem Punkt sind, oder? Dass die Personas sich wandeln in handelnde Personas.
Ja,
Ja.
wir haben tatsächlich in den, wenn wir in das Agentic oder das Vibe Coding gehen, haben die KIs, die wir verwenden, haben zwei Modi. Ich sag mal den Dialog-Modi, das ist der Planungsmodi, und den Build-Mode. Und du schaltest dann immer um. Du gehst erst ins Gespräch, in das Dialog. Und dann ist sichergestellt, dass der nicht anfängt, was zu programmieren, was du nicht willst, ne? Und wenn du was besprochen hast, schaltest du in den Bildmodus und sagst, jetzt rennst du rum, jetzt rennst du los und führst aus. Das heißt, der Agent handelt dann auch erst. Vorher ist er in dem reinen Gesprächsmodus. Also das ist bei uns in der Softwareentwicklung schon Standard. Und das kann ich mir da genauso vorstellen, ne? Du bist in so einem in einer Studie, in einem Prozess, in einem Reflexionsprozess und schaltest dann um von Design Thinking, Brainstorming auf und jetzt do it. Ja, oder aus dem Brain Floating oder Design Thinking Prozess sind konkrete Tasks entstanden und dann sagst du, okay, Agent XY, und jetzt rennst du los und setzt es um.
Das könnte ja gleich, denke ich, auch eine gute Ebene sein. Also das für, sage ich es mal, Open Claw wäre das vielleicht auch sowas, dass man sagt, okay, er ist immer erstmal im Planungsmodus, das ist der Default-Modus, und dann kommt er und sagt, ich habe mir jetzt einen Plan gemacht, willst du, dass ich den Plan umsetze?
Fordert ja auch der EU-AI-Act, ja, im Sinne von Human in the Loop. Das heißt, wenn du in die Entscheidungsprozesse gehst, brauchst du den Menschen einfach, der die Freigabe erteilt. Und das hättest du dann da dann auch gegeben.
Ja, das ist so ein bisschen die Sicherheitsinstanz, also dass du quasi immer noch selber den Knopf drücken musst. Natürlich,
Ja, so
die,
ist
ja.
auch Qualitätssicherung, damit ich am Ende das kriege, was ich eigentlich erwarte, ne?
Ja.
Nicht hoffentlich, ne, als
Da stellt
Ergebnis.
sich mir trotzdem die Frage, wenn jetzt so ein Bot, sage ich mal, teilautonom arbeitet, ne? Und der baut jetzt Mist. Wer trägt denn da jetzt die, in Anführungsstrichen, die Schuld? Ist das jetzt der User, die Firma, das Modell, der Anbieter? Wer?
Ja, also
Wie
was mir da sofort fällt,
baut?
coole Frage, Gerald, was mir sofort einfällt, dass diese Frage, ich weiß nicht, auf welchem Level die aktuelle Frage ist, aber wir haben ja genau dasselbe schon im Bereich des autonomen Fahrens. Also es gibt ja diesen einen ganz berühmten Tesla-Unfall, wo da auch die Haftungs- und Verantwortungsfrage gestellt wird. Ja, ist es der Driver, der den Agenten freigegeben hat, oder ist es der Hersteller des Fahrzeugs? Nach meinem Wissensstand haben wir das noch nicht geklärt, aber korrigiert mich da gerne. Aber für mich ist diese Fragestellung auf demselben Niveau mit den
Das
autonom fahrenden
stimmt. Das
Fahrzeugen.
stimmt.
Also in Deutschland ist es so, dass der Nutzer, also der Autofahrer, die Verantwortung trägt. Egal mit
Okay.
welchem Agenten er fährt, aktiviert, nicht aktiviert. Der Nutzer, also der Autofahrer, hat dann im Falle eines Unfalls in Deutschland zumindest, trägt dann da die Hauptlast.
Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde das ungefähr auf derselben Ebene, also der Betreiber oder der Führer des Fahrzeuges und die Führerin oder eben der Führer, die Führerin der KI ist hier mit dann wahrscheinlich in der Pflicht. Also ich muss schon, ich habe es
Ja,
ja
so ein
getriggert, ich habe es ja
bisschen.
initiiert, ich habe es ja ins Leben
Das
gerufen, ich
stimmt.
habe es ja gestartet, ne? Also
Hält
muss ich
man so
auch sagen.
das klassische Schild ein, Eltern haften für ihre Kinder, oder? Also das wäre so ein bisschen hier so der Fall auch. Also Betreiberhaft oder Betreiberhaften für ihre Agenten, ja. Also das ist
Ja, ich meine, weißt du, machst ja auch einen Führerschein heute, bevor du ein Fahrzeug führen darfst, ne?
Dann brauchen die eigentlich, ja.
Weil du weißt, wenn du einen Menschen damit anfährst, ne, das musst du ja wissen, was du damit
Das stimmt.
anrichten kannst, wenn du
Ja.
es anschaltest, ja?
Ja, da muss ich wahrscheinlich irgendwann mal so einen Agentenführerschein machen, oder? Und wenn das schlecht
Genau.
läuft, dann muss ich zur Agenten-MPU, ja. Also das.
Oh, es gab ja mal den Internetführerschein, ja? Der ist ja die European Computer Driving License. Und die ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber wenn ich mir so die ein oder anderen User angucke, auch ganz spezielle Menschen mit Standort Berlin. denke ich hier, oh, why? Also das tut schon gut. Ne? Also hier die Medien, da sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz.
Das
Ich
stimmt.
glaube,
Da
das
sind
ist
wir
ja
auch
auch
schon
ein
oft hier in dem
ganz
Podcast
großes Thema
gelandet,
von
oder?
Gerald. Ja, das hört nicht auf. Also das war vor 10, 15 Jahren. Ich weiß, und da gab es so Kinder, die haben Politiker interviewt, haben gefragt, wissen Sie, was ein Browser ist? Und die standen komplett blank da. Also ich erinnere mich noch an diese Videos, so YouTube-Videos. Das ist heute leider nicht anders, ne? Also Bildung wird halt nicht obsolet.
Ja, im
Trotz
Prinzip wird die
allem.
Verantwortung fast größer, oder? Halt, weil der Schaden, der entstehen kann, wird
Ja,
durch ein Handeln der KI-Instanz
ja.
halt noch größer, wie wenn ich als Nutzer mich jetzt verklicke. Sag ich jetzt mal, kann auch schon viel passieren.
Ja.
Aber wenn der in meinem Nichtbeisein irgendwas macht, und das vielfach und lang, das kann dann schon ordentliche Auswirkungen haben.
Ja, absolut.
Also insofern ist es nochmal eine neue Tiefe, die da entsteht. Aber es ist ein interessantes, ich denke, es ist eine ganz gute Zielgerade, in der wir uns gerade jetzt so befinden, oder? So in Richtung Schluss. Also
Ja.
wenn ich so auf die Uhr gucke, unsere
Ja.
angepeilte halbe Stunde, sind wir ja fast auch jetzt am Punkt. Insofern, aber ich denke, das ist so ein sehr gutes Thema für die Zukunft auch, wo es hingeht, oder? Die KI wirft nochmal eine neue Instanzfrage auf in Sachen Verantwortlichkeit und auch Thema, ja, sage ich jetzt mal, Bewusstseinswertung, dass ich da quasi als Nutzer eine neue Verantwortung plötzlich nochmal habe.
Die Maschine, die ich hier bediene, ist noch mal mächtiger. Dessen sollte ich mir bewusst sein und mir das Wissen aneignen, bevor ich diese Maschine fahre, diese Bot-Maschine fahre oder anschalte. Ja.
Jo, das ist ein schönes Schlusswort, Andreas.
Sehr
Vielen
gut,
Dank
ja.
für eure Einladung.
Ja, dann schauen wir mal, wie sich das in diesem Jahr entwickeln wird, weiterhin. Es bleibt spannend zu beobachten. Wir werden diese Agenten, diese KI-Agenten und Bots vermutlich nicht ganz abschalten können, ganz im Gegenteil. Gerade die davon am meisten profitieren, das sind natürlich erstmal zunächst Wirtschaftsunternehmen, im Rahmen der Automatisierung da ganz große Argusaugen drauf haben werden und ja, das auch mittreiben werden.
Glaube ich auch, ja. Also das wird nicht zurückgehen, das geht weiter nach vorne.
Ja, ich
Und
denke, das,
wer nicht
ja.
mitgeht, bleibt hinten dran.
Ich
Ja,
denke, das ist auch
genau.
ein guter Punkt. Ich würde mal sagen, so ganz lose könnten wir uns vielleicht Ende des Jahres nochmal in der Runde treffen und mal zurückblicken, wie die KI Agenten sich so entwickelt haben. Ob das dann vielleicht zum Standard wird, dass ich vom KI-Agenten angerufen, angeschrieben, nachgefragt werde. Also, dass der Andreas schickt mir seinen Agent, der macht dann mit mir einen Termin aus, etc. Also, wie weit sind wir dann da? Also, ist das dann tatsächlich schon Normalität? Ja.
Ja,
Sehr gerne.
das
Ich bin dabei.
das ist auf jeden Fall spannend. Super. Okay, dann tschüss in die Runde und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, viel Erfolg beim Personal Agenten sein.
Sehr gut.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wiederzuerleben. Bis bald.